Hallo liebe AMS F1-Fans, wir sind zurück aus Silverstone. Lewis Hamilton hat seit 945 Tagen mal wieder ein Formel-1-Rennen gewonnen, ein Wahnsinns-Grand Prix. Und Schmiddi, was war das eine Vorstellung von Sir Lewis Hamilton?
Ja, absolut. Also das war eigentlich wie ein Märchen, dass es auch ausgerechnet auch noch in Silverstone passiert, dass er diese lange Durststrecke da beendet. Er ist ein klasse Rennen gefahren. Das war kein geschenkter Sieg, wie der jetzt zum Beispiel in Österreich. Es war knapp am Ende. Das hat es dem Ganzen natürlich noch die Krone aufgesetzt, dass es jetzt nicht so ein Start-Ziel-Sieg gewesen wäre. Er hat diese weichen Reifen zum Schluss wirklich auch mit Können, mit seiner ganzen Routine über die Runden gebracht. 1,4 Sekunden vor Verstappen. Also ich glaube, besser hätte man diesen Grand Prix von England nicht inszenieren können.
Ja, die Fans haben Silverstone mal wieder in ein Tollhaus verwandelt. Ich war jetzt das erste Mal dort. Es ist einfach eine sensationelle Stimmung. Es war ein geiles Rennen. Und du sagst auch, die Formel 1, die Welt hat diesen Sieg von Lewis Hamilton gebraucht. Warum ist es nochmal anders, als wenn George Russell oder Lando Norris oder Charles Leclerc sogar ein Rennen gewinnen?
Naja, wir haben uns ja in den letzten 2 Jahren an Verstappensiege gewöhnt. Das war ja schon fast erdrückend für uns alle. Und dann ging das am Anfang der Saison so weiter. Dann kam dieser Sainz-Sieg, dann kam der Norris-Sieg, dann kam so ein bisschen Hoffnung auf. Und wir, natürlich, die wir in der Szene sind und auch die Fans, die nah dran sind, die haben schon gemerkt, oh, da tut sich was. Der Red Bull ist jetzt nicht mehr das haushoch überlegene Auto. Der Verstappen kann auch noch mal geschlagen werden. Aber solange dann Sainz mal gewinnt, ein Leclerc, ein Norris, fällt das eben nur in unserer Gruppe, dieser Fangruppe auf. Aber nach draußen kriegen die Leute das kaum mit. Ich glaube, nach draußen war immer noch die Wahrnehmung, der Verstappen, der gewinnt jedes Rennen, hat ja auch 7 inzwischen von 12 gewonnen, aber trotzdem, es zeigt sich jetzt schon, dass auch andere gewinnen können. Und jetzt natürlich mit dem Namen Lewis Hamilton wird das mehr nach außen getragen. Also auch in die Gruppen, die Motorsport vielleicht nur so am Rande betrachten und denken, naja, da muss man eh nicht hinschauen, gewinnt immer der Gleiche. Jetzt hören Sie, Hamilton hat gewonnen. Da, glaube ich, war schon die Botschaft ans allgemeine Publikum da. Es hat sich was geändert.
Ja, und man muss sich das auch mal vorstellen. Es war der 9. Sieg in Silverstone. Damit hat er jetzt auch einen Rekord aufgestellt für die meisten Siege auf einer Strecke oder bei einem Grand Prix. Vorher hat er sich diesen noch geteilt mit Michael Schumacher, müsste Manicur gewesen sein. Es ist der 104. Sieg seiner Karriere, das 150. Podium mit Mercedes und Achtung, das 199. Podium insgesamt. So viele Podien haben manchmal nicht als Rennen in der Formel
Ja,
1.
das ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Fahrer über 200 Grand Prix-Starts haben, aber das sind nicht so wahnsinnig viele. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die hat der Hamilton als Podestplätze. Und man darf ja nicht vergessen, seit diesem letzten Sieg davor in Jeddah ist Lewis Hamilton immerhin 17 Mal auf dem Podest gestanden, also nur, immer nur als Zweiter und Dritter. Ich weiß, für diese Leute wie Hamilton, Schumacher, Senna, das sind ja Kannibalen, wie man einst Eddy Merckx im Radsport genannt hat, die können nur gewinnen, für die sind das Niederlagen, aber es ist ja trotzdem eine klasse Leistung, Zweiter oder Dritter zu werden. Und er ist es 17 Mal geworden in diesen 2,5 Jahren. Also ganz, ganz weg war der Lewis nie.
Nee, das war er wirklich nicht. Am Samstag war er Zweiter im Qualifying. Das war eine Doppelpole für Mercedes. Die hatte sich jetzt nicht so angedeutet, aber Mercedes hatte dann am Samstag wirklich eine gute Pace, einen guten Speed, nachdem sie am Freitag noch ein bisschen Probleme hatten. Was war der Grund, dass Mercedes so stark war in Silverstone?
Ja, erstmal generell würde ich sagen, die Strecke hat ganz gut, passt dem Auto ganz gut. Es waren kühle Temperaturen, das war auch ganz gut für das Auto. Sie haben eigentlich stark losgelegt am Freitag im ersten Training, haben sich dann aber wieder mal verzettelt mit der Abstimmung, ging nach hinten los, sie haben das Auto zu tief gesetzt, das Auto wurde nervös auf der Hinterachse. Man ist dann am Samstag den Schritt wieder zurückgegangen, es war genau der richtige Schritt, hat das Heck ein bisschen angehoben. Dadurch wurde das Auto gutmütiger zu fahren und ich glaube, George Russell hat gesagt, das fährt sich wie auf Schienen. Und da ist der Mercedes eben schnell. Jetzt ist natürlich die Frage, ist er jetzt überall so schnell? In Spielberg war ja, es war ein Sieg, aber wir wissen alle, der Sieg kam nur zustande, weil eben Norris und Verstappen zusammengestoßen sind. Ich glaube, und da stimme ich Hamilton zu, der nach dem Qualifying gesagt hat, Leute, passt auf, wir stehen zwar in der ersten Startreihe, aber im Prinzip fehlen uns vielleicht noch diese 1, 2 Zehntel, wenn wir es über alle Rennstreckentypen verteilt sehen. Ich glaube, da hat er recht, aber Mercedes bringt jetzt in Ungarn ein Upgrade. Sie bringen in Spa nochmal ein Upgrade. Spa ist natürlich streckenspezifisch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da dann dieser finale Schritt passiert und dass sie dann wirklich auch auf allen Rennstrecken auf Augenhöhe mit Red Bull und mit McLaren fahren.
Und zu Russell ganz kurz, der hatte eine super Runde am Samstag, hat fast 2 Zehntel Hamilton abgenommen. Im Quali-Duell steht es 10 zu 2. Das ist ja dann auch so ein bisschen, da schauen wir und die Fans auch extrem drauf. dass der Lewis sich da ein bisschen schwerer tut. Am Sonntag ist er dann ausgefallen, aber er hatte dann auch, nachdem er die Startphase kontrolliert hatte, etwas abreißen lassen müssen.
Ja, also als es begann zu nieseln und zu regnen, es gab ja zwei Regenphasen, eine kurze, da hat dann fast jeder entschieden, über die versuchen wir mit den Slicks hinwegzukommen. Da war es natürlich ziemlich heikel zu fahren. Da zeigt sich dann eben auch die Erfahrung und vielleicht auch so ein bisschen das Fahrgefühl bei Lewis Hamilton. Da war Hamilton schneller, noch schneller war natürlich die McLaren, aber das hatte andere Gründe, also technische Gründe, können wir vielleicht später noch drauf kommen. Russell, also mein Russell ist ein ernstzunehmender Gegner für Hamilton, vor allem Qualifying. Ich glaube, Hamilton, und das hat er so langsam verstanden, einer der Gründe, warum er sich da so schwer tut. Er war natürlich irgendwo genervt, dadurch, dass er jetzt so lange nichts mehr gewonnen hat, dass er auch gegen den Russell häufig verloren hat. Er überfährt manchmal das Auto, will mit dem Kopf durch die Wand rennen. Das ist genau mit diesen Ground-Effekt-Autos und vor allem mit den heiklen Reifen ist das Falsche. Man muss 99,99% fahren und wer das trifft, ist schnell. Und da hat der Russell vielleicht ein besseres Gespür dafür als der Hamilton, der vielleicht auch emotional noch getrieben war, immer alles zu geben. Ich glaube, vielleicht nach diesem Sieg, das wird sich das ein bisschen beruhigen, wird er relaxter sein und dann vielleicht auch sich mal sagen, okay, da nehme ich ein bisschen weg, da nehme ich ein bisschen weg. Das hilft dem Reifen vielleicht im letzten Sektor und dann wird er, glaube ich, auch wieder näher an den Russell auf eine Runde rankommen.
Er hatte ja auch nach dem Rennen gesagt, dass er auch mental durch eine schwierige Phase gegangen ist. Abu Dhabi 2021 hat schon mit ihm was gemacht und dann auch die schwierige Phase bei Mercedes, wo es nicht so lief. Und deshalb wahrscheinlich ist er jetzt irgendwie befreiter oder könnte er befreiter sein und findet vielleicht nochmal ein halbes Zehntel.
Ja, und vor allem er sieht jetzt auch, dass es wirklich nach vorne geht. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren da, also in den zwei Jahren, wo es wirklich nicht so toll lief für Mercedes, schon immer Phasen, da war mal Hoffnung da, aber dann ein oder zwei Rennen später sind die wieder zurückgefallen. Jetzt haben wir wirklich, kann man sagen, seit Imola einen Aufwärtstrend, der eigentlich anhält. Es ist jetzt eigentlich kein Rennen mehr dabei gewesen, wo Mercedes komplett weg vom Fenster war. Ich glaube, das merkt er. Russell hat es auch ganz gut beschrieben. Die letzten zwei Jahre war das Auto, hat eigentlich immer übersteuert. Es war immer schwer zu fahren, weil man sich nicht sicher sein konnte, dass das Heck klebt. Jetzt hatten sie am Anfang des Jahres ein Auto zum ersten Mal, das untersteuert. Hatte man zumindest schon mal das Vertrauen. Es war eben noch nicht schnell genug. Und jetzt hat man eben die goldene Mitte gefunden. Ja, man kann es jetzt sehr gut ausbalancieren zwischen Untersteuern, Übersteuern, zwischen langsamen und schnellen Kurven, was früher gar nicht möglich war. Und Toto Wolff hat ja nach dem Rennen gesagt, plötzlich macht alles Sinn, was in den Jahren davor nicht Sinn gemacht hat. Man hat jetzt wieder ein richtiges Rennauto.
Ja, er hat gesagt, es hat Klick gemacht und hat das dem Technikdirektor James Allison zuzuschreiben. Was glaubst du, was hat denn Klick gemacht bei Mercedes ganz genau? Wo haben sie das gefunden, dass sie das Auto jetzt besser ausbalancieren können?
Ich glaube, die haben sich vorher, wie viele, zu sehr auf Performance konzentriert, einfach Abtrieb, Abtrieb, Abtrieb und haben sich gewundert, dass der auf der Strecke nicht so ankommt, wie es der Windkanal versprochen hat oder die Simulation. Und viel, viel wichtiger, glaube ich, ist, dass man eine gute Balance findet. Man muss vielleicht gar nicht der Schnellste in den schnellen Kurven sein, auch nicht der Schnellste in den langsamen, aber man muss in beiden Kurven gut sein. Bei Mercedes war entweder in den langsamen gut oder in den schnellen, verliert aber dann in den anderen viel zu viel Zeit. Jetzt hat man ein Auto, das sich sehr gut ausbalancieren lässt. Spielt natürlich auch dieser Frontflügel eine Rolle, der sich kontrolliert verbiegt, wie es jetzt jeder macht. Aston Martin, vielleicht auch da später noch dazu, hat jetzt auch so einen Flügel. Das hilft, weil eben unter Last der Frontflügel sich ein bisschen nach hinten dreht. Das heißt, vorne geht Abtrieb weg. Das Heck hat dann relativ dazu mehr Abtrieb und dann fühlen sich die Fahrer in den schnellen Kurven sicherer. Wie gesagt, als Gesamtpaket ist das besser und bei Mercedes hat man kapiert, es ist wichtiger, eine gute Fahrzeugbalance zu haben, als vielleicht das letzte Hundertstel noch irgendwo in einer Kurve rauszuholen, weil man da zwei, drei Punkte mehr Abtrieb hat.
Eine Philosophie, die wahrscheinlich auch McLaren verfolgt, die es mit den großen Upgrade-Paketen nicht übertrieben haben in der letzten Zeit, sondern sich an das Limit quasi rangetastet haben und wir würden ja auch sagen, aktuell das schnellste Auto haben. Jetzt haben sie in Silverstone den Sieg, muss man so sagen, doch weggeworfen und zwar mit beiden Fahrern.
Ja, sie haben ja nicht nur in Silverstone den Sieg weggeworfen, ja. Sie werfen ihn eigentlich seit Imola, also dem Rennen nach dem Sieg in Miami, ständig durch irgendetwas weg. Entweder Fehler der Strategie oder die Fahrer machen Fehler oder sind sie nicht sicher genug, welche Reifen sie nehmen sollen oder machen keine Ansagen aus dem Cockpit. Jetzt hier in Silverstone, auf trockener Strecke, ganz am Anfang war Mercedes schneller, muss man sagen. Da hat sich das Bild vom Training fortgesetzt. Als es aber dann anfing zu regnen, hat man schon gemerkt, der McLaren hat nicht nur den meisten Abtrieb, er ist auch in der Lage, die meiste Temperatur in die Reifen zu kriegen. Das war ganz klar eine Sache der Reifentemperatur. Der Hamilton hat gesagt, die sind geflogen, es war unmöglich, denen zu folgen. Es war eigentlich fast Wahnsinn, wie schnell die waren. Die sind ja ruckzuck, sind Norris und Piastri da an den Mercedes vorbei und haben dann eigentlich in dieser Phase auch auf den Intermediates, wo es ja auch wichtig ist, Reifentemperatur zu haben, das Rennen mehr oder weniger dominiert. Als es dann trockener wurde, kamen die anderen wieder ran oder konnten zumindest mal den Vorsprung oder den Rückstand konservieren. Und hinten raus muss man ganz klar sagen, es war dann auch die falsche Reifenwahl. Aber wenn man sich das ganze Rennen anschaut, McLaren hat sich eigentlich schon beim ersten Boxenstopp, als es auch darauf ankommen kam, gut rauszukommen, eine gute Position auf der Strecke zu haben, alles selber verspielt, weil man nicht wie Mercedes den Doppelstopp gewagt hat, sondern den Piastri eine Runde länger draußen gelassen hat. Der Doppelstopp, der hat den zweiten Fahrer, der warten musste, im Fall von Mercedes, etwa 5 Sekunden gekostet. Das war Russell. Piastri hätte es auch 5-6 Sekunden gekostet. Aber eine Runde länger auf Slicks bei dann schon richtig Regen, das hat ihm zwischen 15 und 20 Sekunden gekostet, also unterm Strich deutlich mehr. Damit war Piastri schon mal weg. Der hatte genauso eine Siegchance wie Norris, meiner Ansicht nach. Er hatte ungefähr das Tempo von ihm. Und dann beim zweiten Boxenstopp wieder eine Runde zu spät bei Norris in dem Fall. Und da war es wichtiger, dass der Norris mit den anderen reinkommt. Das hat den Norris die Führung gekostet. Bei Hamilton ist der Undercut gelungen. Verstappen hat durch diesen Undercut 5 Sekunden auf Norris gut gemacht. Da war man mit Piastri absolut richtig. Piastri kam zur gleichen Zeit rein wie Hamilton und Verstappen. Und er hat auch noch die richtigen Reifen genommen. Und das war ja das Tragische an der ganzen Situation. McLaren waren die einzigen, die einen zweiten Satz frische Medium-Reifen für den letzten Stint quasi in Reserve hatten. Red Bull hatte das nicht, Ferrari hatte das nicht, Mercedes hatte das nicht. Und es war der beste Reifen. Eigentlich, das war eigentlich relativ klar. Und McLaren hat sich dann so ein bisschen verleiten lassen, ja, was macht der Verstappen, der fährt hart. Das hat natürlich alle verwundert. Der Hamilton Soft, ein bisschen ein Risiko, hält das Ding durch. Aber der Softreifen ist natürlich am Anfang, wenn die Strecke so halb feucht und halb nass noch ist, die sichere Variante, weil er schneller sich aufwärmt, weil er natürlich auch mehr Grip bietet. Dann hat man noch Norris gefragt. Norris hatte keine richtige Meinung, soll ich den Medium nehmen? Ja, vielleicht. Ah, was, der Hamilton hat den Soft? Ja, vielleicht doch den Soft. Und dann hat McLaren den Soft genommen, anstatt dass sie ihren eigenen Mann anschauen. Oscar Piastri. Oscar Piastri ist mit Abstand die schnellste Outrunde, also die Runde nach dem Boxenstopp gefahren. Also wirklich mit Abstand. Der Verstappen fuhr 1,58, Hamilton fuhr 1,57 und Piastri 1,54 ungerade. Also da war schon klar, das ist der beste Reifen. Und Piastri hat ja auch auf die Spitze 4,5 Sekunden aufgeholt bis zum Schluss. Und da verstehe ich jetzt wirklich nicht, okay, man hat die Führung aufgegeben durch den Undercut, aber ich glaube, auf Medium-Reifen hätte der Norris dem Hamilton noch den Sieg weggenommen.
Ja, das, so wie du das alles erzählst, da nimmt jetzt auch der Frust zu, weil sie haben das schnellste Auto. Auch wenn man über alle Rennstrecken schaut, aber jetzt haben sie wieder nur den dritten Platz sozusagen geholt. Max Verstappen kam noch vorbei. Bei Norris auch auf dem Podium, da war schon wirklich Enttäuschung dabei, weil gebt dir recht, also mit dem Medium-Reifen hätte er sich auf jeden Fall vor Verstappen gehalten und wahrscheinlich auch den Hamilton geholt.
Ja, vor allem, ich glaube, der Frust ist eben deswegen da, weil man merkt, es passiert immer wieder. Immer wieder eine andere Geschichte. In Österreich war es halt der klassische Zweikampf auf der Rennstrecke, wo Norris vielleicht nicht überzeugend genug aufgetreten ist. Es war ja auch irgendwo für viele enttäuschend, dass Norris seine Kritik da nach dem Grand Prix von Österreich gegenüber seinem Freund Verstappen ja mehr oder weniger zurückgenommen hat. Da haben sich viele gewünscht, nee, bleib bei deiner Meinung, wenn du sauer bist, wie der gefahren ist, dann bist du eben sauer und das muss der Verstappen-Freund hin oder her ertragen können. Da geht ein Schritt zurück. Man hat auch gehört, auch wenn sie öffentlich natürlich was anderes gesagt haben, dass Zac Brown und Andrea Stella da nicht so glücklich waren, dass ihr Fahrer quasi dem Verstappen gezeigt hat, ich bin schwach. Ja, also wenn da mal einer kommt und auf den Tisch haut, dann ziehe ich zurück. Also insofern müssen die sich da, glaube ich, schon die Frage stellen. McLaren ist im Moment das Team der Stunde in Bezug, was das Auto angeht. Sie haben das beste Auto, weil es überall gut ist. Und das müssen sie besser nutzen. Und da müssen, glaube ich, auch klare Entscheidungsstrukturen her, gerade jetzt bei Boxenstopps und so, das muss das Team entscheiden. Man kann den Fahrer fragen, wie fühlen sich die Reifen an, aber dann muss irgendeiner am Kommandostand sagen, so, und jetzt fahren wir, jetzt nehmen wir den Reifen. Bei Red Bull war das so, Red Bull hat Lambiase, also der Renningenieur, zusammen mit Pierre Vacher entschieden, dass sie den harten Reifen nehmen, obwohl gewisse Risiken damit verbunden waren, gerade in der Anfangsphase, weil er sich nicht so schnell aufwärmt. Aber sie haben auch gesagt, Vacher hat mir gesagt, wir haben Angst gehabt, dass die Softreifen, da gerade die Strecke war ja grün nach dem Regen, dass die anfangen zu körnen. Bei Mercedes hat auch ganz klar der Kommandostand gesagt, wir nehmen Soft bei Hamilton. Das ist unsere Chance. Wir haben, das Risiko ist zu groß, mit dem harten Reifen da in diesen halbnassen Bedingungen rumzufahren. Wir müssen die ersten Runden nutzen und dann hoffen, dass wir überleben können. Aber da wird eine Ansage gemacht an der Boxenmauer.
Ja, und ganz kurz die Frage zu Lando Norris, nachdem du hattest, wie du gesagt hast, mit einigen Leuten im Fahrerlager gesprochen, die gesagt haben, da hat er sich keinen Gefallen getan, Verstappen sozusagen gegen Verstappen klein beizugeben. Das war ja am Donnerstag ein Riesenauflauf bei Max Verstappen, der gesagt hat, ja, mir ist die Freundschaft zu Lando wichtiger und es ist das Einzige, was zählt, aber wenn es drauf ankommt, wird er reinhalten. Und Lando Norris hat ja auch am Sonntag beim Start so einen halbherzigen Versuch gestartet, an Hamilton zu attackieren. Da hat er ihn wie in Shanghai beim Sprint außen verhungern lassen und dann ist der Verstappen vorbeigefahren. Ist er vielleicht zu weich im Zweikampf? Die Gegner wissen, ich kann es mit ihm machen, er gibt eigentlich nach.
Ja, wobei ich jetzt in Silverstone, ich glaube, das war eine Fehleinschätzung, dass er da den Hamilton noch kriegt in der Kurve und dann hat er dafür bezahlt, jetzt ähnlich wie in Shanghai, da muss er natürlich rausziehen, weil sonst, in dem Fall war der Verstappen dann auf der besseren Spur. Das, glaube ich, war jetzt eher ein Fehler. Da ging es jetzt nicht so sehr um die Härte. Er hätte sich, glaube ich, auch mit Härte gegen Hamilton nicht durchgesetzt, außer zum Preis, dass die beiden dann in Kurve 4, glaube ich, war es zum Schluss, kollidiert werden. Also ich glaube, da war es ganz normal, dass er zurückzieht. Aber wie gesagt, er muss da anders auftreten. Sie haben ja dann den Verstappen im Laufe des Rennens überholt. Verstappen war ja im ersten Stint nirgendwo, hat er ja selber gesagt, er hatte keinen Grip. Red Bull hatte vorne zu wenig Abtrieb gegeben, dadurch haben die Reifen gekörnt. Er ist ja da von Norris quasi mehr oder weniger locker überholt worden. Aber dann, als dann Piastri auch nach vorne kam, hat man ganz klar gesehen, der Piastri geht ganz anders an die Sache ran. Der ist viel brutaler beim Überholen, auch als dann die Mercedes dran waren. Der überholt auch an Stellen, wo man es nicht erwartet und setzt sich da vorbei. Das ist, was im Zweikampf ist eine andere Nummer als Norris, obwohl er viel, viel weniger Erfahrung hat.
Ja, das finde ich schon spannend. Und Max Verstappen ist sowieso nochmal eine ganz andere Nummer. Am Ende ist er Zweiter geworden. Du hattest es gerade angesprochen. Sie hatten im ersten Stint Probleme mit der Vorderachse. Am Ende haben dann ein, zwei Runden gefehlt. Dann hätte er Hamilton noch kassiert. Was war der Grund für den zu wenigen Abtrieb an der Vorderachse? Und das Problem begann ja schon am Samstag mit nur Platz 4 im Qualifying für Verstappen.
Ja, also Red Bull hat ja wieder ein Upgrade dabei gehabt und am Unterboden was gemacht, sollte, glaube ich, so ein halbes Zehntel bringen. Ich bin nicht so überzeugt, ob dieses halbe Zehntel gekommen ist. Die operieren da jetzt schon ewig an dem Unterboden rum. Es ist das vierte größere Upgrade gewesen, wobei Größe jetzt von den Teilen her war es nicht so groß, aber alles, was am Unterboden gemacht wird, kann schon als größeres Upgrade zählen. Es war insgesamt schon die sechste Unterbodenversion in diesem Jahr. Jetzt, wenn man die Version vom allerersten Modell bei den Testfahrten mitrechnet. Und irgendwie geht nichts vorwärts bei Red Bull. Also die werden nicht so wahnsinnig viel schneller. Die können sich halt so halten im Duell mit McLaren. Jetzt kommt ihnen auch noch Mercedes näher. Das war mal das eine. Dann im Qualifying, das war mal einer der seltenen Fehler von Max Verstappen. Man ist ja dann, nachdem es begann abzutrocknen, ist man mitten im Q1 dann hat man auf Slicks gewechselt. Perez hat sein Auto gleich im Kiesbett in Cops Corner versenkt. Da war es wahnsinnig nass, da sind einige ausgeritten. Max Verstappen dann mit hohem Tempo durchs Kiesbett, war der Unterboden massiv beschädigt. Red Bull hat erzählt, es wären am Anfang, als er zurückkam an die Box, ungefähr 100 Punkte Abtrieb verloren gegangen. Das wäre ein Drittel, also halte ich jetzt ein bisschen für übertrieben, aber egal, man hätte dann durch Reparaturen in den Pausen im Qualifying es geschafft, den Rückstand auf 20 Punkte zu reduzieren. Angesichts dessen muss man sagen, war der vierte Startplatz noch toll. Lag auch ein bisschen mit daran, dass Piastri da verzockt hatte im Q3. Nicht nur Piastri, Alonso und Sainz, die alle viel zu spät wieder auf die Strecke gegangen sind. Keiner von denen konnte sich verbessern, weil sie alle natürlich in der Aufwärmrunde fahren mussten wie die Wahnsinnigen. Dann waren die Reifen schon hingerichtet. Der Alonso hat es gerade noch geschafft über die Linie. Piastri, glaube ich, hat den Alonso noch überholt. Also, wie gesagt, da hätten vielleicht ein, zwei noch vor dem Verstappen stehen können, wenn das gut gelaufen wäre. Aber trotzdem, und dann stand er natürlich am vierten Startplatz. Und das ist sicher schon mein Nachteil. Gegen die Mercedes hat er keine Chance gehabt. Wie gesagt, man hatte einfach vorne zu wenig Abtrieb. Man hat, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, dass die Reifen da so körnen auf der Strecke. Es hat ja wieder mal schon vor dem Rennen mal geregnet. Also die war relativ grün. Aber wie so oft, Red Bull macht alles richtig. beide Boxenstopps, exakt die Runde, wo man reinkommen musste. Hinten raus der harte Reifen war nach dem Medium der zweitbeste, aber Red Bull hatte ja keine Wahl. Es gab kein Medium im Arsenal mehr und man hatte nur noch die Chance, Soft und Hart, hat sich für den Harten entschieden und der Harte war sicher besser als der Softreifen. Und da muss man auch nochmal vor dem Hamilton den Hut ziehen, wie der den Softreifen da über die Runden gebracht hat, die letzten 15. Er hat am Anfang, die ersten zwei Runden, hat ein bisschen auch vorsichtig gemacht, weil er gewusst hat, da kann er den Reifen komplett kaputt machen und hat dann hinten raus wirklich den Reifen über die Distanz gerettet. Besser als der Norris. Wobei man jetzt hinzufügen muss, dadurch, dass der McLaren generell mehr Reifentemperatur generiert, hat er natürlich dann auch, wenn er den Softreifen drauf hat, bei diesen Bedingungen einen kleinen Nachteil, weil er wird dann auch irgendwann schneller verschleißen.
Ja, Probleme hatte auch Sergio Perez am Wochenende. Du hast es gerade angesprochen, hat das Auto weggeworfen in Q1 in Kops. Wieder keine Punkte, auch der Gamble in der ersten Phase des Regens nicht auf Slicks draußen zu bleiben, sondern ihm Intermediate mitzugeben. Trotzdem wieder ein schlechtes Wochenende. Glaubst du, der fliegt noch raus bei Red Bull, trotz seines Vertrages?
Ja, es könnte durchaus passieren. Es gibt strenge Leistungsklauseln, auch bei Perez jetzt, obwohl er gerade unterschrieben hat. Ich glaube, der Stichtag ist die Sommerpause. Wenn er da zu viele Punkte auf den Verstappen verliert, dann wird es eng für ihn. Christian Horner hat ja auch nach dem Rennen nochmal ganz deutlich gesagt, er kennt seinen Auftrag. Wir wollen Konstrukteursweltmeister werden. Wenn er da die Punkte nicht beisteuert, dann ist in den letzten 6 Rennen hat er, muss ich mir mal, glaube ich, so um die 20 Punkte oder was geholt. Also es war ziemlich, ziemlich übel. Also da hat der Hülkenberg fast mehr gemacht. Also das ist deutlich zu wenig. Wenn das so weitergeht, verlieren die Konstrukteurs-WM an McLaren, weil die punkten regelmäßig relativ gut. Mercedes liegt zu weit zurück. Ferrari hat gerade eine kleine Krise. Aber McLaren ist ein Gegner in der Konstrukteurs-WM und die tut natürlich Red Bull auch weh, weil da geht es auch um Kohle. Und wie gesagt, das kann durchaus sein, dass sich da in der Sommerpause noch was bewegt, vertragsmäßig. Und ich würde nicht sagen, dass der Perez ruhig schlafen kann. Ich weiß nicht, ob das gut für ihn ist. Wie gesagt, die Beruhigungspille mit dem Vertrag hat ja nicht gewirkt. Das ist ja seit Montreal, glaube ich, bekannt. Seitdem geht überhaupt nichts bei Perez. Und er muss jetzt Angst haben, dass er dann eben nächstes Jahr ersetzt wird. Christian Horner träumt natürlich davon, seinen Schützling Ricciardo da reinzukriegen. Aber Ricciardo fährt ähnlich mit ähnlichen Problemen. Der hat mal hin und wieder ein ganz ordentliches Rennen, so wie in Österreich, so wie in Montreal. Miami war er gut, aber 3 Rennen von 12, wo er gut war, ist zu wenig. Ich kann mir sogar vorstellen, was das Letzte, was man jetzt so hört aus dem Red Bull-Untergrund ist, dass sie den Tsunoda hochziehen. Der hat nur einen Einjahresvertrag, bis er dann ja auch Honda weg ist. Hat in Marco einen Fürsprecher, er hält viel von Tsunoda, dass man den dann vielleicht hochholt für ein Jahr und diesen Auftrag des Junior-Teams bei Toro Rosso wirklich voll erfüllt mit Lawson und Isaac Hatcher. Es sieht so aus, als würde Hatcher die Formel 2 gewinnen. Wir wissen alle, wer die Formel 2 gewinnt, ist eigentlich Schachmatt gesetzt, außer er findet einen Platz in der Formel 1 und alle anderen Versuche, die irgendwo in Japan zu parken oder bei der IndyCar, hat alles nicht funktioniert. Also entweder man kommt von der Formel 2 in die Formel 1 oder die Karriere ist eigentlich mehr oder weniger beendet. Und ich glaube, wenn man auch wieder hier Helmut Marko so reden hört, er ist so ein Hatcher-Fan geworden und er beklagt sich immer, wie schlecht teilweise die Motoren sind, die er kriegt und dass das und das nicht funktioniert. Also man merkt richtig, er fiebert mit ihm mit. Und jetzt hat er die Führung übernommen, fährt auch sehr überzeugend, muss man wirklich sagen. Und früher, wo es noch 2 Plätze für Junioren bei Toro Rosso gab, wäre der fast gesetzt gewesen. Also ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht nächstes Jahr heißt, Verstappen Tsunoda bei Red Bull und dann bei Toro Rosso Lawson und Hatcher.
Und Perez müsste sich dann umschauen, aber es gibt ja noch ein paar interessante Cockpits und Audi sucht ja auch, beziehungsweise Sauber noch jemanden. Vielleicht wäre das ja für seinen Kopf auch ganz gut, wenn er da einen Neustart machen kann. Der hat ja das Autofahren nicht verlernt.
Nee, das Autofahren hat er sicher nicht verlernt. Ich würde sogar sagen, wenn der in irgendeinem anderen Team fährt, jetzt plötzlich, egal in welchem, würde der wesentlich besser ausschauen. Ich glaube, dass die Kombination mit Verstappen war für ihn einfach schlecht. Er muss da weg, weil er merkt, gegen den kann er nicht gewinnen. Ja, das wird sicher jedem passieren, auch dem Tsunoda und dem Ricciardo oder wie sie alle heißen. Da hätte keiner eine Chance gegen den Verstappen. Norris wäre vielleicht eine andere Nummer. Die würden sich dann schon geben. Aber und der käme ja auch frisch da rein, aber alle, die so eine gewisse Karriere schon hinter sich haben und da hinkommen, die würde der Max da in Grund und Boden fahren. Und ich sehe für Perez keine schlechten Chancen. Es ist noch ein Cockpit offen bei Audi, es ist ein Cockpit offen bei Williams. Der Sainz kann sich nicht entscheiden. Der spielt mit dem Feuer. Jetzt träumt er wieder von Mercedes, dass da vielleicht doch noch ein Platz aufgeht, weil der Antonelli kürzlich Schwierigkeiten gehabt hat, so ein bisschen in der Formel 2 Fuß zu fassen. Jetzt hat der Antonelli plötzlich ein Rennen gewonnen, den Sprint in Silverstone. Und schon sagt Toto Wolff nach dem Rennen, ja, wir sollten da vielleicht doch lieber Richtung Jugend schauen. Also für Sainz, der da ewig wartet und hofft, dass irgendwo noch eine Tür aufgeht für ihn, ist es ein riskantes Spiel. Zum Schluss muss er nehmen, was übrig bleibt. Und vielleicht ist es nicht mehr das, was er wollte. Noch eins noch dazu. Eins wird sicher nicht passieren. Es wird kein Team Verstappen Sainz geben. Also darauf muss er nicht spekulieren. Da ist wohl bei Toro Rosso einiges vorgefallen vor vielen, vielen Jahren. Das will man nicht nochmal haben. Und das einzige Chance, zu Red Bull zu kommen, wäre als Ersatz von Verstappen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
Ja, du hast Carlos Sainz angesprochen, der fährt momentan noch für Ferrari und die scheinen so ein bisschen den Anschluss verpasst zu haben. Sainz ist jetzt in Silverstone Fünfter geworden, Leclerc nur 14. in Q2 auch ausgeschieden. Die Upgrades funktionieren nicht so, die letzten, die sie gebracht haben. Was ist da los? Weil die waren am Anfang der Saison der erste Red Bull-Verfolger und wir hatten eigentlich auch gedacht, ja, die sind die, die Red Bull am meisten herausfordern können.
Ja, sie haben es mit den Upgrades ein bisschen übertrieben und das merkt man halt jetzt. Es wird immer schwieriger, Rundenzeit zu finden. Red Bull ist ein gutes Beispiel und die sind ja wirklich fit, kann man sagen. Und eigentlich haben sie auch im letzten Jahr, haben sie ja nicht viele Upgrades gebracht, aber das Auto, obwohl es schon gut war, hat sich nochmal verbessert. Und dieses Jahr stagnieren die irgendwie, egal was die ins Auto bringen, es wird nicht wahnsinnig viel besser. Und Ferrari wollte halt noch den entscheidenden Schritt machen. Sie haben ja zwei Upgrades gebracht, eins in Imola, eins in Barcelona. Und das in Barcelona hat zwar deutlich bessere Zahlen geliefert, aber die Zahlen kamen auf der Strecke nicht an. Das heißt, sie kamen in ein paar Kurven an. Also man hat schon gemerkt, wir haben was richtig gemacht, aber es ist eben nicht überall. Und das ist das Problem mit diesen Ground-Effekt-Autos. Vasseur hat mir nochmal gesagt, manche Kurven haben wir Bouncing. Und dann andere Kurven, obwohl die gleiche Geschwindigkeitsbereich sind, ähnliche Radien haben, haben wir es nicht. Und die Triggerpunkte, warum dieses Bouncing auftritt, die sind so verschieden, die sind so minimal. Es gab eine Geschichte, es war ein anderes Team, die hatten haben einen alten Unterboden wieder draufgetan, hat dann gut funktioniert, es war kein Bouncing, jedenfalls da, das ganze Wochenende nicht. Nur einmal ist es aufgetreten, als sie die Startübungen gemacht haben, dann in den ersten zwei schnellen Kurven haben sie es plötzlich gekriegt. Warum? Weil es kein Mensch, die Strecke ist die gleiche wie vorher. Die Startübungen die machen sie ja immer am Ende des Trainings. Ist der Reifen anders, keine Ahnung, er walkt vielleicht anders, weil man erstmal rumsteht, bevor man den Start macht. Man kommt in einer anderen Geschwindigkeit in den beiden Kurven an und plötzlich war das Bouncing da. Also es ist ein extrem komplexes Problem. Und wie gesagt, Ferrari ist da auf die Nase gefallen und die haben halt dann einfach den Schritt gemacht, so, wir müssen jetzt wieder einen Schritt zurück. Alle anderen Upgrades bleiben am Auto, nur der Unterboden zurück auf die alte Version. Hat funktioniert, das Bouncing war weg, aber sie waren zu langsam. Ich glaube, sie hatten dann auch keine Zeit, dieses neue Paket quasi nochmal zu studieren, zu analysieren und dann vom Setup her zu optimieren. Leclerc hat gesagt, man kann nicht viel anders erwarten, wenn man den ganzen Freitag damit zubringt, mit dem Auto zu experimentieren. Man hat ja auch einen Vergleichstest gemacht, alt-neu. Es kann durchaus sein, zum Beispiel, dass der Neue auf gewissen anderen Strecken wieder zurückkommt, weil da die Kurven nicht schnell genug sind, um Bouncing zu erzeugen, unter Umständen Ungarn. Bei Aston Martin ist es das gleiche Thema, bei Toro Rosso ist es das gleiche Thema. Alle waren mit dem Unterboden einen Schritt zu weit gegangen, alle sind jetzt eine Stufe zurück und haben jetzt weniger Bouncing. Jetzt müssen sie natürlich wieder schauen, dass sie den Speed wieder herkriegen und den Rest des Autos eben auf diesen alten Unterboden wieder anpassen. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema und Ferrari, es kann sein, dass es in Ungarn funktioniert, weil es eine langsame Strecke ist. Es gibt nicht viele schnelle Kurven, wo man Bouncing haben könnte. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht wieder der neue Boden drankommt. Der bringt mehr Abtrieb, ganz klar, das zeigt der Windkanal. Es zeigen auch Messungen auf der Strecke, dort, wo eben dieses Bouncing nicht auftritt. Plötzlich sind die wieder da und kein Mensch kann es sich erklären. Und dann kommen sie vielleicht nach Spa, wo das natürlich nicht geht. Da ist es große Gefahr, dass das Auto zu schaukeln beginnt. Da werden sie vielleicht wieder den alten Unterboden dran schrauben. Also die haben noch einen kleinen Weg zu gehen, den Mercedes jetzt offenbar gegangen ist. Die haben jetzt Sicherheitsbouncing tritt praktisch nicht mehr auf. Also wie gesagt, Ferrari hat da noch ein bisschen Arbeit vor sich.
Weniger Arbeit vor sich hat Haas aktuell, weil die haben kein Bouncing und die haben ein riesengroßes Upgrade-Paket nach Silverstone gebracht. Das kam schon auch ein bisschen überraschend. Als wir die Liste gesehen haben, da waren richtig viele Teile aufgelistet und es hat funktioniert, weil Nico Hülkenberg ist zum zweiten Mal in Folge Sechster geworden. Wieder ein blitzsauberes Rennen. Sind die jetzt die fünfte Kraft? Sind die da an allen vorbeigesprungen?
Ja, also im Moment sind sie fünfte Kraft. Man muss ein bisschen aufpassen bei diesem Haas. Der Haas sah so aus, als wäre der dann nach den Erfolgen am Anfang der Saison, hat er ja so 7 Punkte sich überall so zusammengeklaubt, kleine Punkte. Und dann waren sie mal 4 Rennen, glaube ich, weg. Aber wir dürfen nicht vergessen, Hülkenberg war in dieser Saison schon 6-mal 11., also ein Punkt weg von den Punkten. Magnussen, glaube ich, war 5-mal 12. Magnussen war 2-mal ganz knapp dran im Sprint, den Punkt zu kriegen. Also die waren immer an dieser Schwelle, die waren nie ganz weg. Das erste Upgrade, das kam ja in 3 Stufen. Das hat funktioniert, nicht ganz so, wie sich die Ingenieure vorgestellt haben. Ayao Komatsu, der Teamchef, hat erzählt, eigentlich waren vorgesehen 2,5 Zehntel, es waren dann nur 1,5 Zehntel. Das jetzige Upgrade hat ein bisschen besser funktioniert, zumindest mal auf Anhieb. Hülkenberg hat gesagt, das ist ein Sprung, mehr Abtrieb, kein Bouncing. Magnussen hat sich trotzdem nicht so wohl gefühlt, ist zurück auf die alte Spezifikation gegangen. Nico Hülkenberg meinte, der Kevin wurde da ein bisschen zu früh nervös. Er ist ja am ersten Training nicht gefahren. Das Auto fuhr ja wieder Oliver Berman. Zweite Training gab es Probleme und dann hat er halt alles über Kopf, wie es oft bei Magnussen manchmal der Fall ist, entschieden, nee, er will das alte Auto, da fühlt er sich wohler, vor allem in den schnellen Kurven. Hülkenberg meinte, wenn er sich da durchgebissen hätte und im dritten Training gut gearbeitet hätte, wäre auch für ihn das neue Paket schneller gewesen. Es ist einfach schneller, sagt er. Und im Moment haben sie das fünftschnellste Auto, ganz klar. Und Hülkenberg hat sich ja vor beiden Aston Martin gehalten. Stroll war zwar dicht dran, aber das war relativ souverän, was Hülkenberg da gezeigt hat. Und ich glaube, Magnussen, der mit dem alten Paket Zwölfter wurde, ja, wenn er bei dem Auto treu geblieben wäre, wäre es vielleicht bei ihm auch wieder in die Punkte gegangen.
Du hattest es jetzt schon angesprochen, vor Aston Martin geblieben. Darüber möchte ich am Schluss noch mit dir reden. Die haben sich so ein bisschen stabilisiert jetzt in Silverstone. Lance Stroll hat sogar wieder Fernando Alonso geschlagen. Und dazu sieht es so aus, als würde Enrico Cardile von Ferrari zu Aston Martin gehen. Ferrari hat den Abgang schon bestätigt und man hat Andy Cowell als CEO verpflichtet. Wie siehst du denn da die Entwicklung? Wir waren ja am Donnerstag auch auf Fabriktour bei Aston Martin eingeladen. Die sind ja direkt in Silverstone. Was macht es so für einen Eindruck jetzt wieder auf dich bei den Grünen?
Ja, ich meine, was die da auf die Wiese gestellt haben, kann man sagen, es ist ja eine Wiese. Letztes Jahr haben sie uns schon Gebäude 1 gezeigt, wo die ganze Produktion drin ist, wo die Ingenieure arbeiten. Das ist schon wie so ein Raumschiff. Jetzt ist Gebäude 2 und 3 fertig. In Gebäude 2 kommt der Simulator, dann sind auch noch so ein paar Konferenzräume, auch für Gäste, so ein kleines Museum kommt da rein. Gebäude 3 ist der Windkanal. Und Prüfstände fürs Getriebe, das sie ja auch jetzt selber bauen müssen. Also das schaut schon aus wie so ein Weltraumlabor. Unglaublich, was die da hingestellt haben, kostet auch unglaublich viel Geld. Also ich glaube, von der Infrastruktur her ist das wahrscheinlich jetzt die Nummer 1. Es ist natürlich auch das Modernste, weil es gerade gebaut wurde. Die haben uns erzählt, sie haben 395 Ingenieure. Wie gesagt, Haas hat 250 Mitarbeiter, da ist aber alles mit drin, auch der den Boden putzt in der Fabrik. Also das zeigt schon mal die Dimension. Aston Martin hat jetzt auch schon um die 900 Leute schon fast, wird vielleicht sogar noch an die 1000 gehen. Lawrence Stroll, der will es wirklich wissen, der Besitzer, er kauft alles ein, was er irgendwie kriegen kann. Martin Wittmarsch ist in Rente gegangen, ob jetzt freiwillig oder auch nicht, ist dahingestellt. Andy Cowell ist sicher eine gute Wahl, weil er ist Motorenmann und es geht auch eben um die Vernetzung zwischen dem Team und also dem Chassis-Team und dem Motorhersteller, der ja Honda sein wird in 2026. Da ist Andy Cowell sicher, weil er die Erfahrung von Mercedes mitbringt, einer der besten Leute. Mattia Binotto war ja auch noch in der Verlosung. Man hat sich dann für den Engländer entschieden, war wahrscheinlich auch aus englischer Sicht sinnvoller, weil Cowell sicher den ganzen Markt in England besser kennt als Binotto, der vorher bei Ferrari war. Cardile ist eigentlich so ein bisschen eine Überraschung. Man hat auch immer gedacht, er kommt im Windschatten von Binotto mit, was aber gar nicht so der Fall war. Cardile war ja bis 2017 in der Serienentwicklung bei Ferrari. Und der ist ein enger Freund von Amedeo Felisa, dem großen Ex-Technikchef von Ferrari, der ja auch von Aston Martin vor ein paar Jahren weggekauft wurde, der bei Aston Martin jetzt da der technische Leiter ist, jetzt auch für die Straßenautos natürlich. Und die zwei kennen sich gut und offensichtlich hat der da Politik für Cardilli gemacht. Cardilli ist ein sehr guter Organisator. Ich glaube, das brauchen die auch im Technikbüro. Der die Leute an die richtige Stelle setzt, ist ja keiner, der das Auto konstruiert. Und dann ist halt immer noch offen, was passiert mit Adrian Newey. Er lief ja mal wieder rum, ja. Jetzt bei Red, noch in Red Bull-Kleidung. Und da ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Alle wissen natürlich, dass Newey schon da war in der Fabrik und rumgeführt wurde, nachdem die Fabrik erst geräumt wurde. Und der hat genau das, was wir jetzt gesehen haben, hat er schon vor 3-4 Wochen sehen dürfen. Also er, glaube ich, war der Erste. Er hat die neuen Räumlichkeiten noch vor den meisten Aston Martin-Mitarbeitern gesehen.
Und du glaubst, das wird ihm auch imponieren?
Ja, es hat ihm sicher imponiert. Ich glaube, wenn er die Einrichtung sieht, dann wäre die Wahl relativ einfach. Aber er weiß natürlich auch, oder er hat es sicher mitgekriegt, dass Lawrence Stroll nicht der einfachste Chef ist. Und Adrian Newey ist so ein bisschen harmoniebedürftig. Der fühlt sich wohl, wenn... Naja, alles um ihn herum so passt, wie er sich das vorstellt. Und ich glaube, das wird ihn sicher irgendwie umtreiben. Ferrari, ich glaube, die Gespräche waren jetzt nie so wahnsinnig eng, dass man jetzt meinen müsste, er fängt jetzt morgen bei Ferrari an. Man kann sich natürlich täuschen. Ich glaube, der ist da hin und her gerissen, der Adrian. Und er weiß, es ist seine letzte Station und die muss passen. Und schauen wir mal, wo es hingeht. Jetzt Mercedes war ja auch noch eine Variante. Die haben sich dann auch irgendwann mal gemeldet bei ihm. Auf der anderen Seite, jetzt funktioniert es ja doch, auch ohne Newey. Ob da jetzt noch der Zug da ist, den unbedingt zu verpflichten. Also es ist eine offene Situation und es wird sicher spannend, wo der landet.
Ja, spannend ist es auch dann im Hinblick auf das nächste Rennen. Das ist dann in Budapest. Du hattest jetzt den Tripleheader hinter dir. Gibt es noch was du loswerden willst nach den anstrengenden Wochen?
Ja, also meine, die Triple-Header sind schon mühsam, muss man wirklich sagen. Zum Glück haben wir eine spannende Formel-1-Saison, stell dir vor. Wir hätten das, ja, was wir letztes Jahr hatten, 3 Verstappensiege hintereinander. Da kommt man dann wirklich erschlagen von einem Triple-Header zurück, weil man weiß, die nächsten 2 Rennen sind wieder Verstappensiege. Jetzt wissen wir wirklich nicht, wer gewinnt. Also es ist wirklich echt offen, wer gewinnt in Ungarn, wer gewinnt in Spa. Also insofern freut man sich eigentlich auf die nächsten Rennen. Und McLaren ist sicher vorne dabei, Verstappen sowieso. Mercedes, glaube ich, hat eine gute Chance. Und ich würde mal sagen, Ungarn dürfen wir Ferrari nicht ganz vergessen. Die Strecke könnte denen passen.
Wie eben Monaco.
Von der Charakteristik her, ähnlich wie Monaco, ein bisschen schneller natürlich. Mhm. Ich meine, der Ferrari ist ja in mittelschnellen Kurven nicht schlecht. Also wie gesagt, es fehlen die ganz schnellen Kurven, was gut ist, weil da kann das Bouncing nicht so stark auftreten. Würde mal sagen, ich würde sie so als Außenseiter noch mit reinnehmen in die Top 4. Und auch dahinter wird es spannend. Der Aston Martin hat sich jetzt verbessert, dank neuem Frontflügel, der sich, wie wir schon gesagt haben, auch ein bisschen biegt. Sie sind zurück auf den alten Unterboden. Es kommen neue Teile in Ungarn, haben sie schon gesagt. Das wird sicher einen heißen Kampf mit Haas geben. Und dann schauen wir mal, ob der Toro Rosso noch was hinkriegt. Der war ja ein bisschen zurückgefallen in letzter Zeit. Ja. Hat zwar wieder jetzt einen Punkt gemacht, aber war nicht in der Liga von Aston Martin und von Haas.
Ja, ich würde sagen, damit haben wir alles abgedeckt nach diesem Silverstone-Wochenende. Wie seht ihr das? Lewis Hamilton hat mal wieder ein Rennen gewonnen. Gönnt ihr dem Engländer den Sieg oder hättet ihr gesagt, ja, lieber doch die jüngere Generation? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Servus.